The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße den Kommunikationskünstler Tobias Bücklein. Lieber Tobias, ich grüße dich.
Hallo, schön, dass ich in deinem Podcast sein darf.
Das ist eine so tolle Bezeichnung, Kommunikationskünstler. Hast du dir das copyrightmäßig mal sichern lassen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Nee, ich habe selber tatsächlich lange drüber nachgedacht, was ich eigentlich so mache, weil das so vieles ist. Ich bin ja ursprünglich Musiker, ich habe Musik studiert. Und dann hatte ich mal so eine Phase, wo ich dachte, ich bin noch gar kein Musiker. Ich habe also viel am Theater gearbeitet, ich weiß überhaupt nicht, was wir heute besprechen, aber ich sage jetzt einfach mal. Ich war 20 Jahre auch am Theater, habe dort Musik gemacht und ich dachte aber immer, also nur Musiker, das ist irgendwie, das bin ich ja auch nicht, dazu mache ich zu viel anderes. Und dann bin ich mal drauf gekommen, nee, Musik ist einfach eine Form von Ausdruck, von Kommunikation. Und das ist eine, die habe ich halt studiert, aber es gibt viele andere. Inzwischen mache ich hauptsächlich Moderation. Im weitesten Sinne, singe auch ab und zu mal, aber letztendlich geht es immer darum, dass ein Thema, ein Inhalt, den ich wertvoll finde oder der wertvoll ist, hoffentlich so zu kommunizieren, dass andere da davon einen Gewinn haben.
Mhm. Ja, ich finde das auf jeden Fall eine sehr interessante und ich glaube auch sehr treffende Bezeichnung. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, als ich für ein Interview recherchiert habe, nämlich über Michael Groß, der war letztens in meiner Sendung, der Schwimmer, ja.
Und echt, ja? Flieg, Albatros, Flieg.
Genau. Flieg, Albatros, Flieg. Und da bin ich auf die Sendung gestoßen, Inseldenker. Und habe dich gesehen als Moderator und habe mir das so ein bisschen angeschaut. Eigentlich, um ein bisschen mehr über Michael Groß zu erfahren, wie er so drauf ist, was er so erzählt und so. Und dann ist mir aber im Laufe des Gesprächs irgendwie aufgefallen, wie du auf ihn reagiert hast. Und ich finde, dass du total herausgestochen hast als Moderator. Dann habe ich mir noch ein anderes Ding mit Alfred Biolek, was du da gemacht hast, angeschaut. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich dich mal einladen und dich mal fragen, was das eigentlich da war oder ist. Und vor allem, wie man dann so ein schlagfertiger Moderator wird. Vielleicht kann ich da noch was draus lernen. Aber ich fand das schon beeindruckend, weil man hat das ja nicht so oft. Also es hat mich ein bisschen an die gute alte Zeit erinnert. Weißt du, so ein bisschen Fernsehmacher, die zwar zurückhaltend sind, aber auch nicht auf den Mund gefallen. Also, und das finde ich, das war so eine schöne Mischung bei dir. Jetzt erklär mal, diese Sendung Inseldenker, 2013 habe ich gelesen, ist die entstanden oder das erste Mal dann eben rausgebracht worden. Hast du das auch initiiert? Ist das dein Projekt gewesen?
Ja, genau. Also das knüpft eigentlich ganz gut an, was ich vorhin gesagt habe. Ich war halt Musiker, ja gut. Und dann habe ich aber immer so literarische, kabarettistische Programme gemacht, auch so mit anderen, mit Schauspielern. Da saß ich dann immer hinterm Klavier und habe erstmal mich dadurch ausgezeichnet, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen Klavierspielern und Begleitern in den Pausen anders gewirkt habe als die. Ja, also so ein normaler Pianist am Theater sitzt dann auf der Bühne, spielt sein Stück und dann guckt er so ein bisschen in der Gegend rum. Und ich habe halt immer zugehört und ich habe immer Energie gegeben, weil ich habe das früh verstanden, dass wenn du auf einer Bühne Menschen hast, sind die alle wichtig. Und die Frage ist immer, gibt der Energie oder zieht der Aufmerksamkeit? Das ist eigentlich so ein bisschen, glaube ich, so die Kernfrage, ja. Gebe ich was oder nehme ich was? Auch unbewusst, ja. Und viele von den Musikern, die so uneitel und unprätentiös waren, haben dadurch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gezogen, weil sie was gemacht haben, was nicht zu der Situation gepasst hat. Und deswegen haben die Schauspieler sehr gerne mit mir zusammengearbeitet. Und dann habe ich irgendwann mal meinen ersten Satz gesagt, hinterm Klavier vor. Dann bin ich auch mal vorne hingekommen. Dann habe ich mal gleichberechtigt mit einem Schauspieler ein Programm gemacht. Dann habe ich meine eigenen Programme gemacht. Dann habe ich 3 Solo-Programme gemacht, die ich dann ganz alleine gestaltet habe. Das war so der Weg, dass ich gesagt habe, ich mache nicht nur Musik, sondern ich kann auch meinen Mund aufmachen. Auch hier eigentlich erstmal Fremdtexte, also habe mich halt in der Literatur umgeschaut und Gedichte von Goethe bis Kästner und dazu Musik gespielt, von Schubert bis Udo Jürgens. So, und das immer zu einem Thema. Also es ging immer schon, bei mir geht es immer um was. Also bei mir ist nicht Schenkelklopfen, Unterhaltung, Hauptsache alle lachen, sondern irgendwas wird verhandelt. Testosteron, der Stoff, aus dem die Männer sind, hieß ein Programm. Oder Überväter, Also das Vaterthema. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, jetzt wage ich mal den Schritt und mache komplett die Moderation und auch die Produktion und Konzeption von solchen Veranstaltungen. Und dann hatte ich erst so 3 Jahre lang hier in Konstanz, wo ich ja herkomme, so ein Format entwickelt mit lokalen Prominenten, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich, was ich mir damals überlegt habe, und da hast du das vorhin völlig richtig getroffen, ich bin so konservativ. Ich habe früher Rudi Carrell gehört und Der große Preis und solche Sachen. Mhm. Und so diese Schauspieler, Sänger, Comedian, Moderatoren, Showmaster-Typen, die fand ich immer irgendwie spannend. Und so habe ich das auch gemacht und habe dann eben meine Gäste eingeladen und nicht nur gequatscht, sondern halt dann haben die sich auch Lieder von mir gewünscht und dann habe ich die überrascht mit irgendwas, auch manchmal mit einem Gast, den ich noch aus dem Hut gezaubert habe, oder sie haben was spielen müssen oder dürfen, was gut zu ihnen gepasst hat. So, also ich habe versucht, so einfach so ein Entertainment-Format daraus zu machen. Vielleicht am ehesten so wie Zimmerfrei oder Inas Nacht, so das sage ich jetzt mal. Und da waren auch ein paar etwas prominentere Gäste im lokalen Bereich, so die Bestseller-Autorin Gabi Hauptmann, nur ein toter Mann ist ein guter Mann, suche impotenten Mann fürs Leben, also diese Frauenromane, oder der Oliver Vnuk, der Schauspieler, oder dann eben auch die Gräfin Bettina von der Mainau. Und die meinte dann, wie wäre es denn, wenn ich dieses Format auf der Insel mache? Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, was darauf basierend dann eben prominentere Gäste eingeladen hat. Und dann waren eben, und das hat dann auch das Fernsehen, das regionale Fernsehen gezeigt. Aber das Format war im Grunde das Gleiche. Ich habe prominente Menschen, die ich wertvoll fand zu zeigen, die mir für irgendwas besonders waren. Ein Klaus Hipp, eine Margot Käßmann, ein Frank Elstner, auch mal Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich und so weiter. Und mit denen habe ich zusammen Musik gemacht oder für die Musik gemacht. Oder Klaus Hipp hat gemalt. Der hat zum Beispiel eine Professur für Malerei in Georgien. Ist dort Honorarkonsul, weiß kein Mensch. Also Hipp-Gläschen, ne? Dafür bürge ich mit meinem guten Namen.
Ja, dafür stehe ich.
Und,
so.
Und davon ist, da ist, so ist Inseldenke entstanden, genau. Ja. Einer meiner ersten oder einer meiner erfolgreichen regionalen auch Fernsehshows. Ja.
Genau, also eigentlich wirklich eine Show gewesen, kann man sagen.
Absolut. Und
wie viele Folgen gab es davon?
Das ist so lustig, gell? Die großen Komponisten haben meistens irgendwie 9 Symphonien geschrieben und bei mir ist es so ganz ähnlich. Also ich habe, glaube ich, 10 von der Böcklein Musik Talkshow und 10 von der Inseldenker, glaube ich, habe ich gemacht. Und dann, also das ist halt, das geht dann so über 3 Jahre, so 3 im Jahr, ganz grob. Und dann gab es leider, das hat im Palmenhaus in der Insel Mainau stattgefunden und das war ein herrlicher Ort, der aber aus denkmalgeschützten Gründen eigentlich jedes Jahr abgebaut werden und wieder aufgebaut werden muss. Und sie hatten eine Sondergenehmigung für, schlag mich, 15 oder 20 Jahre. Und die waren um und dann mussten sie das einmal abbauen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein Jahr Pause. Und wie das so ist, wenn du ein Jahr Pause machst, dann sind die Geldgeber weg, dann ist die Kontinuität flöten. Und dann haben wir noch versucht, das Format in den SWR unterzubringen, was ich eigentlich für den SWR ziemlich gut gefunden hätte, weil der SWR ziemlich konservativ verknöchert ist, im Gegensatz zum Beispiel zum WDR oder dem NDR, Zimmerfrei, Inas Nacht. Aber die haben das nicht verstanden. Also die fanden das ein tolles Format, aber sie sagten, sie hätten genug Talkshows. Also die haben aus meiner Sicht nicht verstanden, dass das eben nicht die Talkshow ist, wie es halt schon 50 andere gibt. Genau, und das war das Ende der Inseldenker.
Ja, jetzt ist es natürlich so, also ich kann das natürlich so alles ein bisschen nachvollziehen, wie auch so ein bisschen der Weg ist, dann irgendwelche Prominenten einladen, dann möglicherweise dafür eine Finanzierung finden und so weiter. Aber jetzt so für den Otto-Normalverbraucher ist es ja erstmal so, weiß ich, muss man erstmal denken können, ja. Wie macht man das denn eigentlich? Hast du denn dann ein bestimmtes Talent, um Leute für deine Projekte zu begeistern? Oder hast du einfach schon vorher die Kontakte gehabt oder hat sich das halt einfach irgendwie so ergeben?
Na, irgendwie nicht. Also ich glaube tatsächlich, du hast eine Sache ganz, ganz treffend beschrieben. Man muss es erstmal denken können. Ich glaube, dass das ein Talent von mir ist, dass ich Dinge denken kann. War ganz spannend. Ich habe da mal Götz Werner, der DM-Marktgründer, der inzwischen verstorben ist, war auch mal in meiner Show. Der ist ja, war ja Multimillionär, natürlich. Ich glaube, der war Milliardär, gehörte, glaube ich, zu den 6 oder 10 Reichsten. Mhm. Den habe ich getroffen, der kam mit Holzfällerhemd und Birkenstockschuhen auf dem Rad da angefahren, mit 70 so. Also wirklich ein cooler Typ. Und dem habe ich das auch mal gesagt. Dem habe ich gesagt, bei mir ist es so, wenn ich eine Idee habe, dann weiß ich, die funktioniert. Oder ich weiß nicht so sicher. Und wenn ich weiß, die funktioniert, dann weiß ich nicht wie, aber ich weiß, sie funktioniert. Sagt ja genau, das nennt man ein Evidenzerlebnis. Und ich so, aha, okay. Also das ist wohl eine Fähigkeit, die ich habe. Ich kann praktisch bei etwas, wo ich noch nicht weiß, wie ich hinkomme, aber ich habe das Gefühl dafür, dass ich dort hinkommen kann. Und dann kann das auch eine Fernsehshow sein. Und dann gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Zum einen habe ich natürlich damals, ja, einfach, ich habe das so aufeinander aufgebaut. Also ich habe ja durch meine lokale Prominenzshow habe ich natürlich Leute getroffen wie die Gabi Hauptmann, die dann wieder viele Leute kennt. Oder ich hatte den SWR-Unterhaltungschef mal zu Gast, der in Konstanzer ist. Dann habe ich den gefragt, ob ich mal mir Shows angucken kann, Backstage, einfach um zu gucken, wie macht das Fernsehen sowas im Großen. Habe dann festgestellt, aha, okay, also meine Ex-Frau, die damals mit mir das gemacht hat, wird dort durch 10 Leute ersetzt und ich werde dort auch durch 10 Leute ersetzt. Ja? Also die haben halt einfach wahnsinnig viele Menschen. Und ich habe halt von der Bühne aus die Regie geführt, die Folien weitergeklickt und den Gast befragt und dazu noch Musik gemacht und die Band geleitet. Und meine Ex-Frau hat halt die Gäste begrüßt, das Warm-up gemacht, den Einlass geregelt und dafür gesorgt, dass alle zur rechten Zeit am rechten Ort waren. So habe ich ganz viel darüber gelernt natürlich auch, wie sowas von der Organisation hinten funktioniert. Und da lerne ich, glaube ich, ganz gut und ganz schnell. Und um ganz ehrlich zu sein, war, glaube ich, das schon ein Konzept. Ich habe da auch mal mit einem Freund drüber gesprochen. Also, weil ich habe immer schon Sachen gemacht, aber das war halt immer nur so regional bekannt. Und dann war halt die Frage, wie wird man da ein bisschen bekannter? Und dann hatte er halt so diese Formel Prominenz durch Prominenz. Also, indem ich prominente Leute bekomme. Und dann, das ist dann schon auch strategisch in dem Sinne, dass man dann weiß, ja, so ein Alfred Biolek, wenn du den als ersten Gast hast, also dich jetzt von hier hoch zu arbeiten, ist halt schwieriger, als dich von hier hoch zu arbeiten. Mhm. Also versuche ich schon irgendwie erstmal einen wirklich geilen Gast zu kriegen. Und dann muss ich es aber auch gut machen.
Ja, ja. Ja,
und für Alfred Biolek zum Beispiel, der wollte mich erstmal sehen zum Kaffee. Da bin ich dann halt nach Köln und habe dann ich weiß gar nicht, wie dieser Stadtpark da heißt, wahrscheinlich Stadtpark, habe ich dann mit ihm eine halbe Stunde getroffen, bis er dann gesagt hat, ja, ist okay, können wir machen. Und dann musste man ihn auf die Mainau fahren, weil er nicht mehr Zug fahren und fliegen konnte und umsteigen. Und er musste dann dort übernachten und so. Also da haben wir dann wirklich schon viel gemacht, weil ich schon wusste, das ist schon ein guter Name. Und mit dem Alfred Biolek sagt dann auch jemand anders zu. Und so ist es eigentlich schon. Also ich habe jetzt auch gerade kürzlich mit Sepp Maier verschiedene Shows gemacht. Und da ist es natürlich eben auch gut, wenn du schon ein paar namhafte Leute hast. Und mit einem Sepp Maier kannst du dann wiederum auch wieder andere kriegen. Aber das Wichtigste ist natürlich schon, dass die Sachen gut sind. Mhm. Also das nützt jetzt nur Name-Dropping, bringt auch nichts. Und ich glaube, dass es auch wichtig war, dass ich immer bei jedem Gast wusste, warum ich den haben will. Also der Grund, du bist berühmt und dann gucken viele Leute zu und deswegen hätte ich dich gerne in meiner Show, das ist kein Grund. Mhm. Also es ist eher, keine Ahnung, ein Andreas Hoppe, Tatort-Kommissar damals, da habe ich halt gesagt, ich fand den eigentlich, ich gucke keinen Tatort, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich gucke überhaupt nie Krimis. Aber der hat sich für Bären in Kanada eingesetzt und gegen Schiefersand und so weiter. Und das ist eine Seite, die hat hat man nicht gewusst von ihm. Und die hat auch keinen interessiert. Und dann habe ich eben ihm geschrieben und habe gesagt, hallo Herr Hoppe, ich habe diese Sendung hier, Inseldenker, die und die waren zu Gast. Ehrlich gesagt, ich gucke keine Krimis und ich möchte mich nicht über Tatort unterhalten. Aber dieses Projekt finde ich spannend. Und wenn Sie mal Lust haben, darüber mal einen Abend zu sprechen, dann kommen Sie doch in meine Show. Weil man muss wissen, ich habe keine Gagen gezahlt.
Ah, okay. Okay.
Keine Gagen gezahlt. Also die mussten alle so kommen.
Ja, okay. Aber sag mal, die jetzt wie dieser Erstkontakt dann mit Alfred Biolek, lief das über die Agentur oder wie hast du das gemacht? Da hast du ihn privat angeschrieben oder beziehungsweise irgendwie über irgendwelche Medien angeschrieben?
Gute Frage. Alfred Biolek könnte zum Beispiel sowas gewesen sein, wo Gabi Hauptmann mal Kontakt hatte. Also die Gabi Hauptmann, mit der bin ich auch befreundet und mit der habe ich dann auch sogar ein Programm mal gemacht und die kannte natürlich, die hatte so den einen oder anderen in ihrem Handy drin.
Ah, okay.
Aber es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich bin bei Margot Käßmann, die konnte man einfach anschreiben. Aber die hat mir abgesagt. Dann habe ich nochmal angeschrieben, dann hat sie mir wieder abgesagt. Dann bin ich mal, als sie einen Vortrag gehalten hat, hingefahren und habe mich an den Büchertisch gestellt und gesagt, ich bin der, dem sie schon zweimal abgesagt gehabt haben. Ich hätte sie wirklich gerne. Ich bin Pfarrerssohn und wir haben nächstes Jahr hier den Bodenseekirchentag und da würde das thematisch reinpassen und ich habe das jetzt auch schon mal arrangiert, dass sie das im Rahmen des Bodenseekirchentags machen könnte. Und dann hat sie gesagt, okay, gut. Aber das war eine schwere Nummer zum Beispiel, ne?
Naja, super. Okay, also sowas hast du auch. Also du bist dann wirklich auch, wenn du jemanden haben willst, dann bist du dran die ganze Zeit.
Genau, also man muss da schon einen Einsatz auch haben. Also und vor allem auch ein echtes Interesse.
Ja, ja. Aber das funktioniert nicht immer, oder?
Nein, gar nicht. Also ich habe auch viele Fehlversuche gehabt. Natürlich, also Udo Jürgens hätte ich immer gerne mal gehabt, aber das war leider nicht möglich. Ich habe viele, viele Fehlversuche, also was heißt Fehlversuche? Es gibt halt viele Leute, die auch aus verständlichen Gründen, jetzt habe ich gerade zum Beispiel, ich mache ja immer noch auch gelegentlich solche Shows, vor allem live, hat jetzt kürzlich wieder Wolfgang Grupp und Sepp Maier in so einer Live-Show und wollte jetzt den Müller Wohlfahrt, was ein super Gast wäre auch, einfach weil das ist ja auch keiner, der sich irgendwo hinstellt und eine Keynote hält, sondern den kannst du einfach schön befragen und der erzählt einfach, weil er wahnsinnig viel erlebt hat. Den habe ich auch, keine Ahnung, drei Vierteljahr bestimmt regelmäßig nachgefragt und auch mit Mitarbeitern gesprochen. Und er sagt halt, ja, er ist jetzt auch über 80, aber er ist halt noch tätig. Er hat noch diese Praxis und er hat einfach die Zeit nicht. Und dann tut es ihm schrecklich leid und dann ist klar, dann verstehe ich das, muss ich verstehen. Ich habe dann gesagt, vielleicht in 5 Jahren wieder. Und manchmal klappt es auch dann in 5 Jahren wieder. Also ich bin auch jemand, der Beziehungen über lange Zeit halten kann und der, also wenn mich jemand interessiert, dann interessiert er mich. Ende. Und wenn das jetzt mal nicht klappt, dann vielleicht später.
Ich glaube, es ist auch immer ein schmaler Grat, den man gehen muss oder gehen können, muss können. Also man muss das wirklich können, zu sagen, ich bin interessiert, aber ich falle demjenigen nicht auf den Wecker. Also so, weißt du?
Genau.
Glaube ich.
Also ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt. Also solange die Grundlage Wertschätzung ist für deinen potenziellen Gast, das ist dasselbe dann hinterher auch in der Show, bist du auf einem guten Weg. Ja? Wenn die Grundlage ist, und ich kenne ganz viele, die auch mich anfragen oder was von mir wollen, und ich weiß, es geht nur darum, also auch im musikalischen Bereich, was auch immer, können wir mal ein Bier trinken und so. Und ich weiß schon, ich mache das dann manchmal trotzdem, wenn ich Zeit habe. Aber klar, die wollen nur wissen, wie es geht.
Ach so, okay.
Ja, und dann sage ich ihnen, hey, es ist der entscheidende Punkt ist eben die Wertschätzung für den anderen. Und das Bereitsein zu dienen. Und das sage ich dann vielleicht nicht, aber was ich meine ist, und solange du das nicht verstanden hast, ja, und nur vom Stamme Nimm bist, wird es bei dir auch nie funktionieren. Weil das jeder sofort spürt.
Ja, und natürlich denke ich, muss man auch, also dieses, bestimmte Können, so dass dann, wenn man den Gast auch hat und dann mit ihm spricht und so weiter und so fort, ich glaube, das muss einem schon ein bisschen liegen. Also da muss man schon ein Talent, glaube ich, haben. Das kann man nicht so lernen, glaube ich, immer. Oder was denkst du?
Ach, man kann schon viel lernen und ich habe. Ich hab das auch am. Also, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist immer noch diese Wertschätzung oder auch. Und das ist, glaube ich, was mir schon immer angeboren war. Also, ich komme aus dem Pfarrershaushalt und ich habe da viel in der Gemeinde erlebt, einfach als kleiner Bub auch. Zum Beispiel sehr viel mit alten Leuten. Und ich habe sehr früh einfach Respekt vor alten Leuten gehabt. Die konnten zwar nicht so schnell rennen und alles Mögliche, aber ich fand es toll, dass jemand so viel erlebt hat. Und das hat mich auch interessiert. Und vielleicht habe ich da schon angefangen zu quatschen oder mich zu unterhalten. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Grundlage ist. Ich habe ganz viele Seminare, Coaching, ich habe eine Coaching-Ausbildung inzwischen. Also ich entwickle mich da auch immer weiter. Ich habe auch ganz fürchterliche Sachen gemacht. Ich habe auch Verrisse gekriegt. Ich erinnere mich an eine meiner ersten Bücklein-Musik-Talkshows. Ich glaube, das war sogar die mit Gabi Hauptmann. Die war eigentlich nicht schlecht, aber in der Zeitung stand, Bücklein stellt Fragen, deren Antwort ihn nicht zu interessieren scheint. So, also das heißt, ich war halt voll konzentriert und habe halt währenddessen dann wieder geguckt und überlegt, was frage ich als Nächstes. Und da habe ich, das kann man schon lernen. Also inzwischen, ich habe kürzlich mal in 9 Stunden 25 Gemeinderatskandidaten jeweils eine Viertelstunde interviewt in einem fahrenden E-Bus.
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Und da hatte ich für jeden so eine DIN A5-Seite mit 8 Zeilen als Vorbereitung auf meinem iPad. Und das hat gereicht. Also ich kann inzwischen einfach mich unterhalten. Auf der Bühne, auch vor der Kamera. Und das ist schon was, das ist Erfahrung, das kann man aber eben, wie gesagt, lernen, Coaching. Ich coache ja auch Leute, die vor der Kamera sind, zeige ihnen, was wirkt wie und warum. Und
ja, das habe ich gesehen, genau. Das auch kann man auch alles auf deiner Webseite erfahren. Das verlinke ich dann hier auch. Dann kann man dich ein bisschen besser noch kennenlernen. Ich muss nochmal zurückkommen, diese Shows, die du gemacht hast, beziehungsweise auch dieses auf kommunaler Ebene, was du gesagt hast, das waren Live-Shows, das heißt, du konntest dir ein Ticket kaufen, konntest da hingehen, dir das angucken. So war das? Das gab es nicht, gab's nicht im Internet sozusagen. Da war aber das Internet auch noch relativ jung, gell?
Ja, es gibt schon immer auch Schnipsel. Ich hatte auch, muss ich sagen, von Anfang an das Glück, dass ich Mitstreiter hatte. Es gibt hier eine A2R Media hier, die machen eben die ganze Veranstaltungstechnik, Präsentationstechnik, ist auch eine Werbeagentur. Und mit denen habe ich von Anfang an zusammengearbeitet und die haben mich von Anfang an unterstützt. Und die haben von Anfang an auch immer einfach auch für sich dann eine Aufzeichnung gemacht, damals noch in einer viel schlechteren Qualität, als wir das heute können. So, ich hatte schon relativ früh Material. Ich hatte auch Fotografen, die mich fotografiert haben. Also das ging alles so irgendwann mal, weiß gar nicht, so als ich 40 war wahrscheinlich los, also so vor 16 Jahren, da hat es dann so. Und die ersten 40 Jahre war ich halt einfach Künstler und dann habe ich versucht, wirklich auch strategisch oder bewusst auch zu sagen, ja, ich will aber jetzt, ja, ich will da nicht im eigenen Saft schmoren und im Kleinen und Verborgenen, sondern ich will schon auch, dass es mal jemand mitkriegt, wenigstens regional, überregional und dann.
Das heißt, bist du regional ein Prominenter?
Das war ich. Das war ich schon. Also gerade so in der Zeit war ich regional bekannt, kann man schon sagen. Also da war ich auch ständig in der Zeitung. Das waren mal vielleicht so 6, 7, 8 Jahre. Da habe ich dann auch hier mit der Philharmonie Projekte gemacht. Auch an der Konstanzer Fasnacht habe ich dann ein Programm entwickelt. Also auch eher kabarettistisch interessant, aber für die Fasnacht mit der Philharmonie, die habe ich dann auch dirigiert. Das ist ja mein eigentliches Studium, ist ja Dirigent. Also da war ich relativ viel präsent, hatte ich die Inseldenker-Shows und so weiter und auch ja viele Shows für die Stadt und für städtische Betriebe und so. Also dann hat man mich lokal, regional schon deutlich mehr gekannt. Seit ich jetzt YouTube mache und als dieser Dad da unterwegs bin, hat sich das leicht zu verschieben begonnen. Und nach Corona ist eigentlich die regionale Schiene fast unbedeutender jetzt geworden. Ja. Was ich manchmal ein bisschen bedauere, weil ich schon auch, ich mache auch gerne was für Leute in der Stadt, aber es lässt sich auch wirtschaftlich, muss man auch sagen, einfach Live-Veranstaltungen lassen sich wirtschaftlich eigentlich nicht mehr darstellen.
Wie habt ihr damals diese Inseldenker-Show dann finanziert? Also war das mit Sponsoren oder wie ist das passiert? Mit Kulturförderprogrammen oder sowas?
Nee, das war tatsächlich damals auch die Mainau, die das sehr, sehr stark unterstützt hat. Der regionale Fernsehsender hat das sozusagen kostenlos aufgezeichnet. Meine Freunde von A2R haben günstiger, also auch ich habe das günstiger gemacht. Also das darf man sich nichts vormachen. Viele Dinge, auch mein YouTube-Kanal, sind zum großen Teil, ja, es klingt ein bisschen blöd, aber so ist es nicht gedacht. Also sie machen mir Spaß, aber im wirtschaftlichen Effekt sind es Marketingmaßnahmen. Ja. Also das Geld verdiene ich dann damit, dass ich für Unternehmen, denen ihre großen Jubiläumsveranstaltungen konzipiere und mache. Oder dass ich für andere Firmen Videoproduktionen oder Podcastproduktionen mache. Und den Proof of Concept sozusagen in meinen öffentlichen Shows bringe.
Ja, ja. Also ich habe das ja gesehen, das ist ja auch so ein bisschen so wie, wie man richtig Feste feiert sozusagen. Das war auf deiner Webseite so, dass du dich da so eben als, das ist eigentlich dein Geschäftsfeld, oder? Dass du im Grunde sagst.
Ich suche gerade das Buch, aber das steht in einem anderen Regal. Genau, ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt Feierkunst.
Feierkunst.
Leuchtende Augen statt hohler Rituale. Genau, also ich glaube, vielleicht kommt es auch, also bin gar nicht so kirchlich, bin ich eigentlich gar nicht, aber das kommt bestimmt auch von der Kirche, weil die Kirche hat da schon im Grundprinzip manche Sachen ganz klug verstanden. Mhm. Und heute wird halt oft, ich sag mal so der Klassiker, wo ich angefragt werde, was ich dann nicht mache, ist, ja, unsere Universität wird 50 Jahre, da spricht der Ministerpräsident, der Oberbürgermeister, der Landrat, die Rektorin und wir haben ein Streichquartett arrangiert. Können Sie das moderieren? Da sage ich, was soll ich da moderieren? Da brauchen Sie einen Ansager.
Okay. Ja. Okay.
Aber so wird halt oft gefeiert. Die Leute denken, du nimmst halt ein repräsentatives Ambiente, du musst was Gutes essen und das ist dann, das sind die Hauptkosten und jetzt brauchst du noch irgendwie einen Zauberer oder ein irgendwas, das wissen sie schon, irgendwas musst du bieten. Aber das ist eigentlich. Und dann kommen die zu mir und sagen, sie brauchen einen Moderator. Dann sage ich, okay, warum wollen sie denn feiern? Ja, ja, wir werden 50 Jahre. Sage ich, gut, das ist der Anlass, aber warum wollen sie feiern? Keine Ahnung. Sag ich, ja, das müssen wir schon wissen. Also es kann ihnen helfen, das rauszufinden. Und dann kommt irgendwann mal, jetzt bei einer Firma meinetwegen, ja, uns gibt es jetzt 20 Jahre. Wir sind in den letzten 10 Jahren extrem gewachsen. Wir sind von 40 auf 150 Mitarbeitende gewachsen und hatten früher so ein familiäres Gefühl und es ist irgendwie heute weggegangen und jetzt würden wir gerne ja, mit denen feiern. Sag ich, ja, das ist doch super. Dann lassen wir aber mal die ganzen prominenten Politiker und so weiter weg. Dann machen wir das wirklich nur für die Mitarbeitenden und schauen, dass wir die mal in das Boot von dieser Geschichte wieder mit reinholen, dass ihr wieder eine gemeinsame Familiengeschichte kriegt. Ja, damit es auch wieder ein gemeinsames Gefühl für das gibt, was wir da zusammen tun. Mhm. Und dann unterhalte ich mich mit 10, 12 Leuten aus dieser Firma. Ja? Und dann kann es auch mal passieren, dass ich mal jemandem sage, ja, also ich habe mich jetzt mit euren Leuten unterhalten, ihr habt ja so ein schönes Leitbild und ihr wolltet, dass ich das mal lebendig darstelle. Ich muss sagen, dieses Leitbild gibt es bei euch nur auf dem Papier. Die Mitarbeiter sind total unzufrieden. Das gibt es bei euch gar nicht. Und dann kommt dann hinterher raus, dass man halt dieses Event jetzt mal nicht so feiert, ja, sondern mal stattdessen lieber mal guckt, wie kriegt man denn mal wieder ein Gemeinschaftsgefühl hin und so. Also das ist eine, eigentlich ist das
soziale Arbeit, oder? Dann also genau, Lebensberatung.
Ja, Ja, es ist eine Künstler, auch hier künstlerische Unternehmensberatung, nenne ich das.
Okay. Also es muss dann, also wenn dich jemand anfragt oder eine Firma anfragt, es muss nicht immer in der Party enden, sondern es kann dann sein, dass du was ganz anderes bei rauskommt.
Ja, das ist schön. Genau, Party. Party verhält sich zu Feier wie Spaß zu Freude.
Okay, darüber muss ich jetzt kurz nachdenken.
Ja. Ich bin für Feiern und für Freude da. Dafür braucht man mich. Für Spaß und Party brauchst du einen DJ und ein paar gute Getränke.
Okay.
Das ist auch völlig okay. Aber das kannst du auch machen. Das kann auch der Schluss von dem Fest sein. Aber was wie ich das für mich auch, das Wort Fest, das ist vielleicht noch... Du siehst, musst mich nur anstupsen, ich habe immer viel zu erzählen. Aber was tatsächlich in dem Zusammenhang für mich wichtig ist, ist, wenn jemand ein Fest feiert, dann will er damit was befestigen. Also es geht immer darum, was, ich weiß nicht, ob das etymologisch so stimmt, aber für mich macht das total Sinn. Wenn jemand zum Beispiel seinen 50. nicht feiern will, dann kann es durchaus was damit zu tun haben, dass er diesen Zustand irgendwie gar nicht bereit ist zu befestigen. Er fühlt sich gar nicht so. Ja. Weil ein Fest zu machen heißt eigentlich, okay, das ist jetzt was wir erreicht haben, was ich erreicht habe. Und da lass uns doch mal einen Pflock reinschlagen und das mal allen zeigen. Wir sind jetzt verheiratet. Das Kind wird jetzt getauft. Du weißt, du kannst so viele Feste machen. Du kannst sagen, wir sind jetzt geschieden. Wir machen ein Fest. Wir befestigen das. Ja, das kannst du natürlich, kannst du machen. Oder eine Trauerfeier. Das ist natürlich das klassische Beispiel. Da ist auch nichts dran zu rütteln. Das ist jetzt befestigt. Aber du brauchst diesen Punkt eigentlich und den gut zu gestalten. Deswegen bin ich auch immer sehr skeptisch, wenn Leute heimlich heiraten.
Ja, also. Okay. Ja, gut, okay. Heimlich heiraten. Naja, gut.
Ja, kann man schon, aber du weißt, was ich meine. Das Fest, hat halt das Öffentliche noch.
Ja, aber vielleicht hat man auch einen, keine Ahnung, einen gewalttätigen Schwiegervater oder so, der das nicht will. Also das ist natürlich
absolut. Dann
auch ein Grund.
Ja, oder, ja, und oft ist es natürlich auch so, dass es auch so teuer geworden und dann, du hättest so viele Freunde und du weißt nicht, oder du hast eine riesen Verwandtschaft und du weißt nicht, an welcher Stelle sollst du aufhören. Machst es lieber im ganz kleinen Kreis, weil alles andere würde dich ruinieren. Also es gibt gute Gründe, aber so, also so denke ich relativ intensiv über das Feiern nach. Und auch meine Kunden, die finden das manchmal dann zwischendurch auch sehr merkwürdig und so. Aber am Schluss, und das ist ja das Entscheidende, mündet es dann in diesen 1-2 Stunden auf der Bühne, wo dann hinterher wirklich die Augen leuchten oder Leute kommen und sagen, das habe ich überhaupt nicht erwartet und jetzt fühle ich mich irgendwie diesem Unternehmen viel mehr verbunden oder so irgendwas. Und dann weiß ich, okay, ja, das ist das, worum es mir eigentlich ging.
Und meinst du, dass das auch wirklich, also ich meine, ist die Frage, was du da jetzt sagen sollst, aber dass das auch so funktioniert, dass sie dann für den Rest ihrer Karriere bei dem Unternehmen durch das Fest dann verändert da hervorgehen und sagen, so, jetzt ist mein Job wieder geil? Oder dass sie nicht am nächsten Morgen sagen, ja, gestern mit Alkohol dachte ich, es wird besser, aber jetzt ist doch wieder alles wie vorher.
Ja, also einerseits idealerweise ist meine Bühnenshow schon, bevor die Leute sich betrinken. Also, weil so viel zuhören muss man schon. Also es ist ja viel in Interviews. Also letztendlich, ich erzähle oft die Geschichte zusammen mit Leuten, die für diese Meilensteine stehen aus der Geschichte. Also ich spiegle ihnen eigentlich ihre eigenen Geschichte und betreue das professionell als Regisseur und Moderator. Aber ich lasse sie das eigentlich selber machen. Bis dahin gehend, ich habe mal eine Parfümerie mit 15 Filialen hat gefeiert. Da habe ich mit jeder Filiale im süddeutschen Bereich praktisch 5 Minuten Beitrag zu dem Fest gemacht. Die einen haben dann eine kleine Szene gemacht, die anderen hatten ein Video, die dritten haben ein Lied gesungen und so weiter. So ging das durch. So, das heißt, die erleben sich selbst als wirksam. Das ist eigentlich so ein bisschen der Trick. Und das hat immer eine Wirkung. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt auch durchaus Veranstaltungen, wo ich hinterher denke, ja, diese Veranstaltung hat halt auch gezeigt, was nicht funktioniert bei denen. Das muss man auch sehen. Also das ist, ich versuche auch bei meinen Gästen schon immer wohlwollend und mit dem Blick fürs Positive Dinge möglichst gut darzustellen. Aber wo was nicht gut ist, oder wo was so ist, dass es mir persönlich zum Beispiel nicht gefällt, dann wird es so bleiben. Also die sollen ja authentisch sein, die Leute.
Ja, ja, na klar. Ich meinte so ein bisschen, weißt du, weil sonst das wie so ein Fernsehformat, wie so Bücklein kommt, ja, so ein bisschen dieses, wie das Haus wird umdekoriert oder das Rest.
Super Idee.
Ja, ja, kann ich dir schon mal so, gebe ich dir. Ich dir mal als Idee mit auf den Weg. Ja. Ja. Bücklein kommt und für jede Firma und dann wird es sozusagen dann danach wieder besser. Und bei diesen ganzen Shows, die es gibt, also dein Restaurant wird besser, dein Auto wird besser, dein Haus wird besser, dann was danach passiert, wird ja nie wieder gezeigt. Also ich kannte mal jemanden, eine Produktionsfirma hier bei uns in der Gegend, die hatten mal sowas vor, dass sie gesagt haben, wir wollen eigentlich mal diese ganzen Leute besuchen, nachdem RTL da war und schauen, was eigentlich jetzt passiert ist damit. Ja.
Die Messi-Wohnung ist wieder vollgestellt.
Ja, ja, genau, das danach, ja, die Aftershow-Party sozusagen. Und das meinte ich damit. Also das ist natürlich so, es ist ja interessant eben, weil sonst wärst du ja eigentlich fast der Messias auf der Business-Ebene, dass man sagt, wenn was nicht klappt, weil es geht ja nicht nur um die Party, sondern es geht ja auch so um die Struktur, wie du eben gesagt hast, ja, einer Firma. Du kommst und kannst das analysieren und analysierst das fast wie ein Unternehmensberater ein bisschen, oder? Auf sozialer Ebene.
Auf der psychologischen, sozialen Ebene und als Anlass hast du eine Feier, ein Fest und das ist halt schon, das ist ja so ein bisschen das Ding auch heute mit den ganzen sozialen Medien. Du kannst ja Instagram-Kanäle machen und YouTube-Kanäle und alles Mögliche. In dem Moment, wo du einen triffst, auch einen Geschäftsführer triffst, ist seine Persönlichkeit und was du vorher, da kann die KI dir ganz tolle Texte geschrieben haben für LinkedIn oder du merkst es in dem Moment, wo du den persönlich triffst und so eine Feier ist eigentlich ein Stück weit sowas. Also du bringst ein Gefühl, eine Stimmung, die Seele von so einer Firma eigentlich auf die Bühne, ja, und bringst sie auf den Punkt. Und dafür muss ich aber auch erstmal auf Punkt sein. Und ich behaupte jetzt auch nicht, dass ich das jedes Mal wirklich schaffe, weil so eine Firma besteht ja aus ganz vielen Faktoren. Die sind noch in einem Konzern drin und so. Aber ich versuche schon, zumindest auf der kommunikativen Ebene, die Chancen zu nutzen, sagen wir es mal einfach so, die Chancen zu nutzen, die in so einer Feier drin stecken. Kann man auch mal sagen, warum lädst du denn den nicht ein? Ja. Weil, ja klar, ist es der damals der Geschäftsführer noch mit war und jetzt dann weggegangen ist und so. Aber eigentlich gehört er dazu in die 20 Jahre. Und es passiert dann eben auch, dass dann so eine Versöhnung klingt so groß, aber du weißt, was ich meine, dass eine Sache dann rund wird. Mhm. Weil, also worauf ich schon spezialisiert bin, sind die Elefanten im Raum. Und die werden ganz oft nicht angesprochen, weil man denkt, um Gottes Willen, darüber darf man nicht reden. Oder der eine, der ist mit dem schlimmen Unfall vor 5 Jahren gestorben. Ja, und dann komme ich in den Gesprächen drauf, immer wieder, ich frage dann so, und dann stelle ich fest, ja, das war die Mutter, der war die Mutter dieser Firma sozusagen. Ja, der andere war so der Vater, den haben sie auch alle respektiert, aber derjenige, zu dem alle gekommen sind mit ihren Sorgen, war der andere und der ist gestorben und jetzt hat der andere es versäumt, diesen Punkt einmal wirklich zu lösen. Und jetzt vermissen die den seit 5 Jahren, aber natürlich sagt keiner was. Und jetzt hast du so eine Feier und das ist eine Gelegenheit. Und die kann man schon nutzen und das kann man hinterher auch merken, dann ist es aufgelöst. Endlich hat er das mal gesagt. Darauf warten wir schon 5 Jahre.
Ja, das leuchtet ein. Das leuchtet absolut ein. Wenn du mit Leuten sprichst, mal ganz egal, also wenn du als Moderator, sagen wir mal, auftrittst, oder auch, vielleicht ist es ja generell auch in der Kommunikation so. Ich weiß gar nicht, ob man dafür der Moderator sein muss, aber vielleicht ist man das dann auch immer ein bisschen, wenn man es sowieso ist, ist auch immer so die Frage. Bereitest du dich auf, wenn du wirklich der Moderator bist, auf die Leute vor? Machst du das, ist das deine ganze Erfahrung, die dann zum Einsatz kommt, dass du sagst, ich weiß in etwa, auf was ich zugreife? Oder ist das auch Spontanität? Ist das etwas, was du auch nicht erklären kannst, dass du dich auch in jemanden dann ja auch, du musst dich in den ja reinversetzen so ein bisschen, ja?
Also ich glaube, das Reinversetzen ist wahrscheinlich meine Gabe. Mhm. Ich glaube, dass ich das tatsächlich, ich habe auch mal so ein Deep Ocean, ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst, so ein Persönlichkeitsprofil gemacht. Und da ist Empathie, ist eigentlich meine Ausrichtung. Also das heißt, ich spüre eigentlich ziemlich gut, ob sich jemand wohlfühlt. Das heißt, wahrscheinlich ist meine größte Kunst die, dass ich ein Interesse daran habe, dass sich mein Gesprächspartner wohlfühlt. Mhm. Und wenn er sich wohlfühlt, kann er authentisch sein, kann er frei sprechen und so weiter. Also das ist, glaube ich, die größte Grundlage. Weil ich habe mal Markus Lanz war ja früher immer so, dass er so wischiwaschi ist und dann wurde der plötzlich hat er immer die Leute unterbrochen und so. Und dann hat er mal im Interview gesagt, ja, man muss die Leute, wenn man ihr wahres Gesicht sehen will, muss man die Leute in die Enge treiben. Und, okay. Und das ist, und so machen es ganz viele im Fernsehen. Also ganz viele. Also die ganzen Talkshows sind eigentlich nur davon, voll davon, dass man Leute in die Enge treibt. Man will ihnen irgendwie auf die Schliche kommen. Man will, dass sie diesen Fehler machen oder dass sie dieses... die Journalisten, auch den Politikern, die stellen immer halt solche Fragen, von denen sie wissen, dass sie die nicht beantworten können und dann stellen sie sie nochmal und dann sagen sie, haben ja meine Frage nicht beantwortet. Und das macht alles keinen Sinn. Weil wenn man jemanden in die Enge treibt, dann erlebt man jemanden, der in die Enge getrieben ist. Genau. Das ist die Frage, will ich das? Also will ich eine Persönlichkeit in Stress kennenlernen? Ist das das, was viele wollen das vielleicht? Die sehen gerne gestresste Menschen. Ich erfahre gerne was von Menschen und am meisten erfahre ich von Menschen, wenn sie nicht gestresst sind, weil wenn sie gestresst sind, der präfrontale Kortex die Arbeit einstellt und Vernunft nicht mehr eine Rolle spielt, dann geht es ums Überleben, dann kommen ganz archaische Muster und dann reagieren wir eigentlich nur noch automatisch. Fight, Flight, Freeze, Flock, das sind die vier Stressreaktionen, die wir haben. Und die sind bei jedem gleich. Also
aber ich finde natürlich auf der anderen Seite auch jetzt so Formate wie die NDR Talkshow oder 3 nach 9 oder so, die versuchen das ja eher zu verhindern mittlerweile, die Leute in die Enge zu treiben. Was ich da vielleicht ein bisschen vermisse sogar, weil die Leute dann heutzutage, sobald sie sich kritisch über irgendwas äußern, sehr schnell der Riegel vorgemacht wird, weil das halt irgendwie nicht so mehr in das Gesamtkonzept passt. Und dadurch werden die Talks meiner Ansicht nach auch sehr langweilig. Also, weil es kommt irgendwas raus, das ist so eine oberflächliche Meinung und dann klatschen das alle ab. Oh, wie toll, was du machst, was du gesagt hast. Ja, und dann kannst du nach Hause gehen. Aber da ist keine Reibung. Ja?
Ja, hörst du eigentlich den Regen gerade sehr laut? Dann mache ich mal kurz Fenster zu.
Nö.
Geht's? Okay. Weil bei uns hier gerade so ein bisschen
der Wolkenbruch. Ja, das ist ja toll, wenn es so regnet, das ist ja schöne Atmosphäre. Das ja hilft alles meinem Format. Schöne Atmosphäre. Sehr gut. Fühlen sich die Leute wohl, können das schön hören und so. Jetzt
super. Gemütlich, ja. Also, ich gucke selber nicht viel Fernsehen, um nicht zu sagen, außer Fußball eigentlich fast gar nichts. Aber wenn ich mich richtig erinnere, sind das ja alles Formate, in denen viele Gäste sind. Richtig?
Ja.
Das ist das, was ich mal mit Wieland Backes, ich weiß nicht, SWR, Nachtcafé war das damals. Süddeutschen kennen das. Mit Wieland Backes auch gesprochen habe, dass es eigentlich nach dem Prinzip des Kasperltheaters oft diese Talkshows besetzt sind. Du hast halt die Großmutter und den Polizisten und das Krokodil und den Zeppel und so.
Stimmt.
Und dann kriegt jeder 8 Minuten Redezeit und dann hast du 6 Gäste und 2 Moderatoren und dann weißt du genau am Ende...
Ja, aber früher war die NDR Talkshow schon manchmal unberechenbarer, weil dann irgendeiner hat sich dann über irgendwas aufgeregt oder es ging dann auf einmal um ein ganz anderes Thema. Dann haben die anderen auch alle mitgemacht, die da saßen und haben dann über das Thema gesprochen. Und heute ist es so, dass der Moderator dann sagt, na, hier ist jetzt, also sozusagen gefühlt, hier ist jetzt Schluss, jetzt hat der andere wieder Redezeit. Und jetzt kommt der Lustige, jetzt kommt der Lustige noch und dann ist fertig. So.
Ja, also... Ich will das gar nicht groß beurteilen. Ich weiß nur, dass das keine Formate sind für mich, weil Ich habe am liebsten einen, manchmal zwei Gäste. Also ich bringe gerne auch zwei Leute zusammen. Also ich habe zum Beispiel dann die Margot Käßmann mit einer Freundin von mir, die ist Provinzoberin am Kloster Hegne gewesen. Also katholisch, evangelisch, die ganz einfache, unprätentiöse Frau, und die Margot Käßmann, die doch eher so auch sich gut selbst darstellen kann. So, und sowas finde ich manchmal ganz spannend. Aber in den größeren Talkshows und auch die du genannt hast, da ist so viel Gruppendynamik und gruppendynamische Prozesse mit im Spiel, die auch genutzt werden. Das ist mir alles viel zu viel, weil ich finde, gruppendynamische Prozesse vorzuspielen, ich mag auch keine Panel-Diskussionen oder sowas. Ich moderiere sowas auch manchmal, aber eigentlich, ja, das ist eine ganz andere Art von Moderation. Da muss man halt eher schauen, dass es läuft. Das ist so ein bisschen Gleitmittel sein und gucken, dass es läuft. Aber wenn du wirklich von jemandem was rauskriegen willst oder eine Erkenntnis oder was lernen oder dass der vielleicht sogar was manchmal was Überraschendes findet an deiner Frage oder selber auf einen neuen Gedanken kommt, das funktioniert nicht, wenn du 3, 4, 5, 6 Leute auf eine Bühne setzt und ihre Reaktionen beobachtest. Das ist ja eher ein soziales Experiment.
Okay. Wolltest du damit, also gerade bei diesem Inseldenker, bei dieser Sendung mit den Prominenten natürlich auch, dann war das ja dann doch relativ schnell vorbeigefühlt, gell, kann man sagen eigentlich. War das für dich, hast du das so hingenommen? War das schade? Hättest du gerne, und beziehungsweise es wäre eigentlich meine nächste Frage, wolltest du je, du warst es ja schon auf regionaler Ebene, wie du gesagt hast, aber wolltest du oder willst du immer noch, du bist ja noch jung, prominent sein, prominent werden? Eine Samstagabend-Show haben, sage ich mal so?
Das ist jetzt beispielsweise eine sehr gute Frage. Gefühlt schnell vorbei, dazu muss ich vielleicht sagen, also ich hatte dieses Format, wie auch immer das heißt, ist mein Format. Das mache ich auch immer noch und das mache ich sehr gerne. Und wenn du diese typische Business-Frage stellst, wenn du jetzt einen Onkel hättest und der vererbt dir die 2 Mehrfamilienhäuser, wo du dann deine Jahreseinnahmen von 30.000 Euro sicher hast oder 50, sagen wir mal, Mama lieber, jeweils 50, also 100.000. Also du musst nicht mehr arbeiten und du weißt es. Was würdest du dann machen? Dann würde ich dieses Format machen. Also ich würde genau das machen. Gerne mit Prominenten, aber auch genauso gerne mit unprominenten Leuten. Also das heißt, das ist wirklich... Genau so mache ich gerne Unterhaltung. Und ich mache das auch sehr, ich würde das auch gerne vor vielen Leuten machen. Oder dass es viele sehen. Und ich habe mich viel auch mit Prominenz oder mit Erfolg, habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt. Und ich kenne auch sehr viele prominente und erfolgreiche Leute und habe auch sehr viel mit ihnen auch genau darüber gesprochen. Und ich sage das mal so, in erster Linie geht es mir darum, dass die Dinge, die ich tue, gut sind und Substanz haben. In zweiter Linie geht es mir darum, dass ich damit gerne viele Leute erreiche und eine hohe Wirksamkeit habe. Und in dritter Linie geht es mir darum, dass ich davon auch noch gut leben kann und dass ich praktisch die Sachen nicht machen muss, um zu leben, sondern dass das irgendwie geklärt ist. Und alles, was ich bisher weiß, um in den 3 Bereichen wirklich gut zu, wirklich weit zu kommen, muss ich Prominenz in Kauf nehmen, bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also und dazu bin ich bereit. Also das habe ich, da war ich früher, war ich nicht so, und inzwischen sage ich, dazu bin ich bereit. Und das hat ja mit dem YouTube, weißt du, das ist natürlich ist eine Kleinigkeit. Früher haben die Leute gesagt, ja, in Konstanz kennt dich ja jeder und so. Da habe ich gesagt, was heißt jeder? Also ich würde sagen, in Konstanz kennen mich 6-7% der Bevölkerung. Das ist ziemlich viel. Ne?
Das war nie dein Ziel, prominent zu sein?
Das ist nicht das Ziel. Das ist die Begleiterscheinung, wenn der Rest wirklich gut läuft. Und dazu muss man bereit sein. Ich glaube, das ist tatsächlich... ich sage immer, wenn du prominent sein willst, dann bring jemanden um oder stell dich nackt in den Supermarkt oder irgendwas. Dann kennt dich auch bald jeder. bei Prominenz ist immer die Frage, für was bin ich bekannt? Das ist ganz wichtig, weil das ist oft das Problem. Du bist dann hinterher, kennt dich jeder, aber damit kannst du nichts anfangen. Du bist dann halt immer der, der bei Wetten, dass diesen schlimmen Unfall hatte. Ja,
aber
du
ja gut, aber das meine ich ja nicht. Ich meine ja jetzt nicht, ja. Das ist, wollen wir auch... Hier gehen genau. Wir gar nicht weiter mit dem im Supermarkt nackt jemand umbringen oder wie was. Also irgendwie so. Aber du weißt, das Klassische, also dass man sagt, man hat ein Format und man möchte genau. Dann, man möchte sagen, hier ist Wetten, dass mit Tobias Bücklein, ja. So, also weißt du so, dass man genau. Sagt, hier, man stellt was vor, man ist derjenige, der die Show macht. Alle wissen das, alle freuen sich auf einen. So.
Da wäre ich dabei. Ich bin ganz froh, dass es YouTube gibt, weil ich alles, was ich vom Fernsehen weiß, gut, ich gucke nicht so viel, aber ich habe mich eine Zeit lang auch damit beschäftigt. Alles, was ich davon weiß, ist halt, dass ich dort die Prominenz nicht kriegen würde unter Einbehaltung der ersten drei mir wichtigen Schritte. Substanz, Wirksamkeit, gut, Geld geht dann schon, aber wenn es dir in erster Linie darum geht, dass meine Werte, auch meine Qualitätsansprüche erfüllt werden, dass die Dinge so laufen, wie ich sie will, sehe ich jetzt beim Fernsehen relativ geringe Chancen, ja, weil die einfach völlig anders ticken. Die gucken eher, was funktioniert. Ja, das ist natürlich auch bei Social Media ist es ja auch so. Es hat halt das Erfolg, was funktioniert.
Naja gut, aber findest du denn eigentlich, dass, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich habe ja auch so ein paar Prominente in meiner Sendung und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir natürlich auch so, wir sind ja so ein bisschen ähnliche Generation, für uns ist das, weißt du, Alfred Biolek kommt oder bei mir Ute Lemper oder so. Aber im Internet ticken die Uhren anders. Und ja. Du hast dann trotzdem vielleicht nur 150 Klicks für so eine Folge. Ja, also so geht es mir auf jeden Fall. Klar, in meinem Podcast läuft es ein bisschen besser, aber jetzt rein nur die YouTube-Sache, ja, mit Bild. Und mich erschreckt das manchmal, aber das liegt daran, dass das da gar nicht mehr so wichtig ist in dem Moment. Also vielleicht für Influencer, TikToker und so weiter, das ist vielleicht was anderes, ja, eine andere Generation. Aber wenn man die ganzen alten Stars nimmt, die für uns, wo es für uns ein Happening war, wenn die im Fernsehen aufgetaucht sind, ich habe das Gefühl, das gucken sich, also das irgendwie funktioniert das nicht, sodass du das Gefühl hast, es geht mehr, der Inhalt muss geil sein und vielleicht, was du mit dem Prominenten machst, aber ob der Prominente durch deine Sendung hüpft oder nicht, das ist gar nicht so entscheidend. Habe ich das Gefühl, im Internet.
Mhm. Ja, 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 ja. Also,
weißt du, also dass du sagst, so, weil ich finde das ja faszinierend, so überhaupt, oder wenn man sagt, okay, ich finde, das Internet ist ja schon auch so ein bisschen, jeder kann was machen und die Talent haben. Das
ist demokratischer.
Ja, also man hat die Chance, so, dass vielleicht jetzt auch der Gegenentwurf zum Fernsehen, ja?
Mittlerweile. Ja, ja, also ich habe tatsächlich ja zwei Bücher auch geschrieben über die sozialen Medien und das hat mich nämlich auch mal beschäftigt und meine Analyse, also mein Sohn ist ja auf YouTube auch ganz erfolgreich, war es vor allem, als er jung war und so, da habe ich mich da auch viel gerade nochmal auf der Seite mit Prominenz oder Erfolg auseinandergesetzt und ich finde, also ich glaube, das geht in die Richtung, was du sagst, dass wir früher Leute bewundert haben, die sehr etwas sehr gut konnten, die unerreichbar, großartig oder vorbildlich oder irgendwas waren. Ja. Und dass du heute Erfolg eigentlich eher hast, wenn du so, vielleicht so ein bisschen über dem, was deine Zuschauer, also so einen kleinen bisschen Vorsprung akzeptieren sie noch, aber sonst wird es eher, da kommt dann eher so die Neiddebatte und die wissen, also deine Community weiß es dann sowieso besser. Ich wundere mich auch gerade so bei meinen erneuerbaren Energiethemen. Ich glaube, es gibt Leute, die gucken sich Sachen nur an, weil sie es nicht mögen, um dann hinterher reinzuschreiben, dass sie es nicht mögen oder dass sie es anders sehen. Also das sind völlig andere Zusammenhänge. Du kriegst jetzt nicht so diese Bewunderung, die wir früher jetzt unseren Stars entgegengebracht haben, die sehe ich überhaupt nicht. Das war auch mit meinem Sohn Oscar so. Das war eher so ein, schon so, oh, guck mal, das ist er doch. Aber dann auch so, der ist erfolgreich auf YouTube. So, also das hat immer auch so eine Komponente von, eigentlich ist es so ein ganz soziales Ding, ne? Das ist wie diese Krabben, die aus dem Eimer rausklettern. Das Bild kennst du bestimmt, ne? Also Krabben würden eigentlich fliehen können, wenn man sie gesammelt hat. Aber dadurch, dass sie sich aneinander hängen, ziehen sie sich immer wieder rein, ja, weil sie sich nicht unterstützen, oben rauszukommen, sondern sie halten sich letztendlich am Boden. Okay. Und so ist es, so sehe ich das auch in unserer Gesellschaft ein Stück weit, dass es die Leute beunruhigt, wenn du was machst, was über sie hinausgeht. Das bis dahingehend, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe habe oder ein E-Auto oder eine PV-Anlage, ist meine psychologische Deutung eigentlich, die Leute... Das ist so, wie wenn ich jemanden sehe mit einer großen Yacht, also einer richtig großen Yacht, dann sage ich, ja gut, wenn der es braucht, weißt du? So. Und so sehe ich das auch manchmal, wenn ich dann irgendwie was über mein Model 3 mache, ja gut, so ein Bonzenauto, wenn man sich's leisten kann, rechnen tut sich's halt nicht, ne? Also das ist jetzt nicht so dieses, in Amerika wäre das so, ah cool, du probierst eine neue Technologie aus, du versuchst irgendwie ja, CO2 einzusparen oder Effizienz oder was auch immer, du bist ein Pionier, du willst irgendwas, geil, so. Und hier ist es eher so, ja gut, wenn du es dir leisten kannst, so. Und das und die Hälfte deiner Zuschauer sind auch so, also das ist das Komische, der Erfolg ist, glaube ich, im Internet viel mehr eine Hassliebe als eine Bewunderung wie früher bei Stars. So. Und damit zurechtzukommen, tatsächlich, also als du vorhin gesagt hast, ob ich prominent werden wollte, habe ich an den alten Erfolg gedacht. Bei dem neuen ist es fast noch schwieriger, weil ehrlich gesagt, ich öffne Kommentare, ich meine, ich lese Kommentare auf meine Videos in den ersten ein, zwei Tagen immer mal, aber das ist immer mit großem Unbehagen, weil einfach die Stimmung und auch der Respekt von den Leuten. Es gibt immer ganz tolle Kommentare und ganz liebevolle, und es gibt auch vor allem Dinge, von denen ich was lerne. Das ist für mich das Allerwichtigste, wenn jemand auch widerspricht, aber er hat eine substanzielle Kritik oder so, dann gehe ich dem nach, dann lerne ich was. Das ist ein Austausch, das finde ich gut. Aber es gibt halt auch ganz viel einfach nur dieses Spiel, ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben, wem kann ich denn heute eins reinwürgen?
Ja. Ja.
Das ist nicht schön, das muss ich sagen. Also das ist mir auch nicht egal, und den Teil der Medaille mag ich auch nicht unbedingt an dem Spiel.
Ja, das ist, ich weiß, das ist ja auch dieses letzten Endes. Und wenn man dann erfolgreich sein möchte, muss man eigentlich zwangsläufig polarisieren. Es müssen eigentlich Leute einen lieben und hassen. Wobei das vielleicht früher auch so war. Da hat man es halt noch nicht so, hatte man keine Möglichkeit, das immer überall hinzuschreiben. Ja, das spielte natürlich auch eine Rolle. Aber denkst du denn, gibt es denn einen Weg dahin zurück? Also gibt es auch eine Chance für eine große Samstagabend-Live-Show? Denkst du, sowas wird es eines Tages wieder geben, oder sind die Zeiten vorbei? Und werden nie wiederkommen? Also ich frage mich das schon immer, und ich habe ja verschiedene Ansätze und verschiedene Gäste, die mir verschiedene Antworten geben. Meistens natürlich ältere Leute. Ich hatte mal Holm Tressler, der Wetten, dass ja auch produziert hat mit und so, da im Talk, der sowas ja immer noch irgendwie macht und plant und dann irgendwie und immer diesen Traum hat, es geht immer weiter und weiter und weiter. Das wird schon wenn du was richtig Gutes machst, dann wird das auch Bestand haben, und die Leute werden sich dann entweder vor die Flimmerkiste setzen oder vor das Internet oder keine Ahnung. Aber, und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich denke halt, dass das Internet trotzdem relativ jung noch ist. Du kannst halt viel damit machen, ja.
Also ich glaube, um die Frage so zu beantworten, ich glaube, das ist diese Samstagabendshow, in der du bei den drei Fernsehsendern, die du hast, die Familien der Nation auf den ersten Kanal zu Rudi Carrell versammelst, und dann hinterher haben das 90% der Bevölkerung gesehen. Das glaube ich nicht, weil dazu wir viel zu sehr ausdifferenziert sind und wir alle viel zu viel unsere eigenen Süppchen kochen. Das glaube ich nicht. Das wäre jetzt für mich auch gar nicht erstrebenswert. Was mein Thema eher ist, ich glaube und ich hoffe ein Stück weit, dass es eine Renaissance vom Echten gibt, würde ich das mal nennen. Weil ich glaube, dass wir eher eine Aufspaltung haben werden. Wir haben Medien, wir haben Industrie, die jetzt mal ganz pauschal gesagt, das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt, die nicht nur wie schon immer wissen, wie wir funktionieren. Mhm. Ich sag mal, die Ernährungsindustrie hat irgendwann mal rausgekriegt, wenn du überall Zucker reinmachst, dann sagt der Körper halt, gib mir mehr. Oder Fett, Zucker, Fett, Salz funktioniert. Die Unterhaltungsindustrie hat gewusst, okay, Dopamin alle paar Minuten, ich würde sagen inzwischen alle 7 Sekunden. Mhm. Ja. Die Medien kennen unsere Anfälligkeit für schlechte Nachrichten. Das sind alles Dinge, die kommen irgendwo aus dem Stammhirn von ganz unten. Mhm. Und der Unterschied ist, und der ist gewaltig, dass diese Funktionsprinzipien, die es schon immer gab, heute von Algorithmen optimiert werden. Und das ist dramatisch. Mhm. Und es führt dazu, dass, wie ich das ausdrücke, viele Menschen heute eigentlich nur noch ein virtuelles Erleben haben. Also da lachen wir über das Metaverse, aber viele Leute leben sowieso schon eigentlich immer in irgendwelchen vorbereiteten also nimm mal Studenten, die gehen erstmal in die Uni, da sagt ihnen jemand, was sie lernen und lesen sollen. Dann zocken sie ein bisschen, da hat ihnen jemand ihr Spiel vorbereitet, dann gucken sie Netflix und abends gehen sie dann noch mit ihren Homies irgendwo hin und reden über die Serien, die sie gesehen haben. Die haben den ganzen Tag nichts erlebt. Die haben kein Leben gelebt. Die haben kein Leben. Also das ist jetzt meine Definition von Leben.
Ja.
Und zwar von echtem Leben. Also echtes Leben heißt, meinen Körper spüren, in Begegnung mit jemandem gehen, die Natur sehen, erleben. Ja, also mein Körper ist auch die Natur, Sport. So, das ist Erfahrungen sammeln, reflektieren, aber echte, also nicht nur das, was mir andere erzählt haben, nicht nur die Werte, die mir die Kinofilme zeigen, gut gegen böse und der Böse wird am Schluss besiegt und alles, was böse ist, darfst du platt machen und so. Das stimmt ja alles gar nicht im echten Leben. Das echte Leben funktioniert ja ganz anders, aber ich glaube, dass viele Leute dieses echte Leben ganz wenig noch leben. Mhm. Und da glaube ich, da wird es irgendwann mal eine große Schere sein, vor allem zwischen denen, die sich immer mehr, die haben dann irgendwann auch die Brille auf und erleben das alles nur noch virtuell, auch das Echte. Aber ich glaube, dass es genauso eine Sehnsucht geben wird nach echter Begegnung, authentischer Wahrnehmung, echtem Erleben von Leben. So. Mhm. Und darauf hoffe ich ein bisschen, gerade mit der KI und allem, weißt du, wenn du irgendwann mal, wenn jeder Depp, im Grunde, jeder Unternehmer kann irgendwann mal sein Bild hochladen, die KI schreibt einen guten Text und dann hast du ein Video, wo du in perfekter Sprache erklärst, wie deine Firma ist und es ist sympathisch und nett und so weiter. Ja, und irgendwann, wenn du jetzt ein Dienstleister bist, dann wird dich dein Kunde aber treffen. Und dann wird er feststellen, dass du nicht so gut bist wie dein Avatar. So. Und ich glaube, dass es diesen Bereich geben wird. Ich glaube, dass der kleinere ist. Aber vielleicht ist in diesem Bereich auch Platz für exklusive Live-Unterhaltung, nah dran sein, mal jemanden, einen alten Menschen wirklich zuhören. 2 Stunden, wie der über... Also, wir machen das ja heute auch, aber ich mache es halt heute vor 150 Leuten oder 200 Leuten. Und vielleicht hören dann da auch mal 5000 zu. Sowas. Das wäre so meine Vorstellung auch von... Nicht die Samstagabendshow, aber dass es dafür...
Das wäre fast schon die Samstagabend-Live-Show, wäre das schon. Das wäre dann schon live wieder. Das wäre dann weniger vom... Es wird im Fernsehen, das ist wirklich so, wie was du ja auch da gemacht hast. Wirklich mit Zuschauern, mit Interaktion, also sowas ist das ja
mehr. Und dann live gestreamt wahrscheinlich.
Ja, ne, ich finde ja das immer noch eine interessante Sache, dass man tatsächlich sagen würde, man macht was, das ist live, das gibt es aber nur dann und dann gibt es es nicht mehr.
Genau.
Müsst ihr da gucken, sonst habt ihr Pech.
Ja, das ist ja auch das echte Leben. Also ja. So ist es ja auch. Also ich meine, das ist ja auch, klar, ich finde inzwischen Theater auch nicht mehr so prickelnd wie früher und ich gehe auch nicht mehr so richtig hin. Aber natürlich, also Theater ist halt was völlig anderes als Fernsehen. Das findet halt da tatsächlich statt. Oder ein Orchester ist halt was völlig anderes als ein DJ. Wobei ein DJ ist nochmal was anderes als Spotify. Ich glaube schon, dass wir wieder eine Sensibilisierung dafür brauchen, was findet eigentlich wirklich statt.
Ja, ja.
Was findet auch gerade wirklich statt. Und ich glaube, dass das so ein Unterscheidungspunkt ist. Aber das ist zum Beispiel auch, ich glaube auch, dass diese Grenzlinie, diese Schere zwangsläufig verläuft auch zwischen Menschen mit Kindern und ohne Kinder.
Mhm.
Weil wenn du Kinder hast, bist du im echten Leben.
Ja.
Okay, und zwar, ob du willst oder nicht. Bin gerade Opa geworden. Also,
das Glückwunsch. Ist,
ja, und dann,
aber junger Opa. Oder?
Ja.
Meine ich ernst?
56 bin ich ja noch.
Ja, also du bist dann, ja, aber 56 ist ja noch nicht so alt als Opa. Nee. Also, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Doch. Meine Tochter ist 28. Das ist okay. Ist auch nicht so, ist auch nicht wahnsinnig jung für ein Kind, aber heutzutage schon eher. Nee, aber das ist schon so. Also du hast einfach, das ist Leben. Kinder sind Leben.
Ah ja,
das und Biografien, die jetzt ganz bewusst auf diesen Teil verzichten, haben natürlich eine viel höhere Chance, nenne ich das mal, sich komplett in virtuelle Bereiche abzudriften. Ja? Also mit virtuell meine ich nicht nur jetzt digitale, sondern auch alles, was halt ja, geformt, gemacht, vorbereitet von anderen gestaltet ist. Ne?
Ja, oder sie leben ein bisschen so in ihrer eigenen Welt. Also das mag so sein, wenn es um kinderlose Paare geht zum Beispiel oder so. Die kenne ich ja auch so ein paar, die leben dann so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Also ich kenne das, ich arbeite ja noch nebenbei als Barkeeper schon seit einiger Zeit und das ist so mein Gegengewicht auch zu dem, was ich sonst mache, weil bei mir ist es auch wirklich so, dass ich sage, ich mache meine kreativen Sachen, ist wie mein Hauptberuf, ja, und ich arbeite trotzdem nebenbei in Vollzeit als Barkeeper und da ist es nochmal eine ganz andere Welt, eine echtere Welt und auch ganz schön, deswegen habe ich auch eben gespannt gelauscht, was du gesagt hast, weil ich das auch so empfinde und auch fand es jetzt mal ganz schön, das mal so zu hören, weil das hast du so klar formuliert, ich habe das so klar vielleicht noch gar nicht bis jetzt gedacht. Und es ist aber, du triffst den Nagel auf den Kopf, weil das ist zum Beispiel, was in der Gastronomie dort eben passiert. Du hast mit ganz vielen echten Situationen zu tun, du lernst ganz, ganz viele unterschiedliche Leute kennen und es sind immer Momentaufnahmen und du musst einfach auch in diesen Momentaufnahmen fähig sein oder neu lernen, wie man mit den Menschen jeweils umzugehen hat, ja, oder umgeht. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass wir haben auch zum Beispiel kinderlose Mitarbeiter. Viele Mitarbeiter sind auch schon ein bisschen älter, sind auch so, ja, sind nicht alle ganz jung. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite, wie es in der Gastronomie üblich ist, auch viele junge Aushilfen, die kommen. Und dann knallen die aufeinander, ja. Und wir hatten gerade gestern so eine Situation, dass dann ein junges Mädel gesagt hat, so, mir geht es nicht gut, ich muss nach Hause und so weiter. Und mein Kollege, der keine Kinder hat, der hat dann gesagt, ja Gott, die ist 19, die muss doch mal wissen, kann die das nicht vorher sagen, ist da, so die, weil sie fing dann irgendwann an zu weinen und sagte, ich kann nicht mehr. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, sie ist noch so jung, sie ist ein Kind. Das ist das Ding. Und meine Chefin haben immer zu mir gesagt, ja, es wäre ganz gut, wenn du dich ein bisschen mehr um die jungen Aushilfen kümmerst, weil du hast selbst eine Tochter. Meine Tochter wird jetzt 16. Du kannst dich so ein bisschen mehr reinversetzen, während jetzt zum Beispiel so manche, die halt keine Kinder haben, die nehmen die für voll erwachsen. Die, weißt du, so, ja. Die sagen dann so. Und das ist aber nicht, das ist wie so eine Schablone, die ich aufsetze auf jeden Menschen. Der muss so funktionieren. Ich funktioniere doch auch so. Ich konnte mit 19 auch mir das nicht. Ja, aber so ist die Welt nicht mehr. Und die Jugend ist anders. Und ich weiß auch zwangsläufig, wie die Jugend ist, weil ich meiner Tochter im Grunde jeden Tag begegne und dadurch weiß, wie sie tickt. Ja. Oder auch weiß, wie schnell sie als Kind wieder zurückfällt in die Rolle. Ja.
So. Hast du mehrere Kinder oder?
Nee, ich habe nur eine Tochter.
Nur eine Tochter. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, du hast damit eben einen ganz anderen Zugang auch, auch zu Menschen, auch zu Kommunikation. Und ich hab ja zwei Kinder. Mein Sohn ist eben 22 und jetzt meine Partnerin hat nochmal zwei Kinder mit 20 und 12. Das heißt, ich habe jetzt ein relativ jetzt nimmst du noch meinen Enkel dazu, dann habe ich ein Spektrum von 28 Jahren. Und was dann noch dazu kommt, ist, und ich glaube, das ist wirklich für die Gesellschaft ganz wichtig, dass du machst ja dann die Erfahrung, dass selbst Kinder, die unter denselben Bedingungen aufwachsen, mit denselben Eltern, mit denselben Werten, mit denselben Einflüssen, unterschiedlich sind. Und die haben unterschiedliche Meinungen und die gehen komplett unterschiedliche Wege. Mhm. Und dann stehst du da und siehst eine Gesellschaft, wo Leute denken, man darf das nur so machen und man darf nur dieses Wort benutzen und dieses Wort darf man nicht mehr benutzen. Mhm. Und alle, die so nicht denken, die müssen wir blockieren und deabonnieren bekämpfen und nichts mehr in China kaufen und alle sind Verbrecher und was sind das alles? Und der Trump und nicht mehr fliegen und so. Das sind alles so Vorstellungen, die aus meiner Sicht viel schwerer zu realisieren sind, wenn du mal festgestellt hast, wie unterschiedlich Menschen sind.
Ja. Yeah.
Und auch mit einer großen Berechtigung unterschiedlich sind. Mm. Und ich habe schon auch starke Meinungen zu bestimmten Themen, das weiß ich auch. Aber dahinter steckt immer, wenn mir jemand was Besseres sagt oder was, akzeptiere ich das sofort. Also ich lerne gerne dazu und ich verstehe, dass Menschen das unterschiedlich sehen können. Das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Qualität, die mir fehlt allmählich und die wir uns wieder aneignen dürfen als Gesellschaft. Und das hat aus meiner Sicht viel damit zu tun mit Kindern oder auch mit mehreren Kindern, also dass Kinder auch in Gruppen aufwachsen mit anderen, wo du auch selber einfach permanent erlebst, ja, es gibt die andere Meinung, die andere Meinung hat eine Berechtigung und das alles im echten Leben und nicht, ich schaue mir halt nur noch Serien von der Sorte an und dann denke ich, dass die Welt so ist.
Ja, es ist natürlich trotzdem eine Waagschale und es ist vielleicht ein schmaler Grat, den man da gehen muss. Ich glaube, man darf weder auf die eine noch auf die andere Seite zu sehr ausschlagen, wenn es jetzt zum Beispiel, weil es geht ja nicht nur um die eigenen Kinder, sondern es geht ja darum, wie du auch sagst, so letzten Endes, wie man draußen den Menschen begegnet, wie man auch mit jungen Generationen, nachwachsenden Generationen umgeht. Und ich halte beides für, also die beide Extreme nicht für richtig, dass die Leute sagen, boah, das ist ja ganz schlimm, Generation Z und so weiter, furchtbar. Und die anderen sagen, nee, das ist alles super, was ihr macht, alles toll. Also da gibt es so manchmal, die sich auch ein bisschen gerne anbiedern der Jugend. Und ich glaube, man muss einfach, und den Weg, den man finden kann, ist in seiner eigenen Individualität und das, was du auch angesprochen hast, man ist halt, die sind eigentlich individuell. Wenn sie es nicht wissen, muss man es ihnen vielleicht klar machen. Und wir sind individuell und der eigentliche Austausch findet ja eigentlich nur in dem 1:1, in der 1:1 Begegnung statt. Ja? So, der ganze Rest ist Laber, Blabla. Und ist viel Medien, auch medial aufgekocht, glaube ich. Aber was ich wirklich mache, wenn ich so jemandem begegne, wie ich dann damit umgehe und so weiter und so fort. Und am Ende findet man einen Konsens. Ja? Und ich glaube, den muss man gut austarieren und man darf nicht aufhören, sich zu verändern und dass das Hirn weiter funktioniert. Weil ich merke das ja auch, man wird dann älter, man lernt Leute kennen, wie ich es eben so gesagt habe, mit besagten Kollegen, die dann sagen, das alles früher war, also wo man sagt, so, also haben doch unsere Eltern gesprochen, jetzt sprechen Leute in meinem Alter so, ja, und das ist nicht gut.
Ja, weil du jetzt so alt bist.
Ja, gut.
Ist ja so. Ja, wie sagt man, wir sind die Leute, vor denen man uns früher mal gewarnt hat, oder wie?
Das sowieso. Nee, aber das war auf jeden Fall sehr spannend, was du gesagt hast. Wie geht's denn bei dir jetzt weiter, lieber Tobias? Also sagst du, du hast ja gesagt, du machst eigentlich alles immer noch. Also auch diese Formate, wo du sagst, mit einem Gast und so weiter, das gibt es alles immer noch. Das ist dann wahrscheinlich live auch, oder? Oder ist das übers Internet?
Ja, genau.
Oder ist live?
Also ich habe einerseits Veranstaltungen für Unternehmen, da stehen ein paar an und ich habe Live-Formate im Moment, ja genau. Mhm.
Und hast du so ein großes Ziel, wo du sagst, so das will ich nochmal irgendwie hinkriegen?
Ja, ich habe immer große Ziele, ja. Okay. Aber, also, ich werde jetzt oft gefragt und ich sage dann immer irgendwas. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, also das eine ist, dass ich glaube, dass ich dass da noch viel kommt. Mhm. Ich bin jetzt 56 und ich habe nicht vor, vor 75 aufzuhören. Also, wenn ich kann, auch noch länger was zu tun, auch auf der Bühne zu stehen, vor der Kamera zu stehen. Ich könnte jetzt sagen, ein großes Ziel ist zum Beispiel, dass ich, keine Ahnung, dass 10.000 Leute kommen und ich habe eine Abendshow. Ich muss mich dafür nicht verbiegen. Das ist so ein bisschen wie Ed Sheeran mit einer Gitarre sich hinstellt und ist einfach so großartig, dass das reicht. Ja, also sowas wäre jetzt, ich bin nicht Ed Sheeran, leider, aber vielleicht auf meine Weise irgendwas biete, wo die Leute einfach sagen, ja cool, und die, das möchten wir jetzt hören und da ist jetzt nicht, das stimmt jetzt zwar alles nicht nach den neuesten Erkenntnissen der Entertainment-Forschung, aber es ist trotzdem geil. Ich habe, das wäre so ein Traum, also ich würde gerne Musik machen, viel Musik machen und die Leute hören mir zu, weil das ist eine Sache, die mir immer ganz große Freude macht, wenn ich selber singe und Klavier spiele oder Gitarre spiele und merke, dass die Leute das berührt. Und gerne auch sowas zu Inhalten mache, die mich interessieren, eben so wie wir jetzt auch so ein bisschen umkreist haben, echtes Leben. Ja, also ich nenne das, was ich bieten möchte, nenne ich Seelennahrung. Also das etwas, was auch die Seelen nährt und wo ich immer hoffe, dass, oder wo ich glaube, dass es da einen Bedarf danach gibt. Klingt jetzt viel spiritueller oder kirchlicher, aber es ist überhaupt nicht gemeint. Es ist, ich meine es so, wie es ist. Also halt nicht Junkfood für die Seele, sondern halt was nährt, was inspiriert. Und sowas zu machen, so ein Format zu machen mit Film, Musik und Gespräch, auf jeden Fall Inhalt, gerne für 10.000 Leute. Mir fehlt das Evidenzerlebnis für dieses Ziel im Moment. Also das ist wahrscheinlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe andere Ziele, die sehe ich, da denke ich, ja, das mache ich jetzt halt und dann wird es so. Bei kleinen Zielen geht es ruckzuck, dann sage ich, ich mache so 9 Stunden mit 25 Gesprächen, dann weiß ich, das klappt, das muss man jetzt halt nur noch aborganisieren.
Ja.
Und im Moment arbeite ich daran, dass ich bei dieser Date, meinem Kanal für, wie ich jetzt gerade heute formuliert habe, E-Mobilität, Energiewende, Zukunftsleben mit Hirn und Humor. Das ist, darum geht es bei mir bei dieser Date und den möchte ich gerade jetzt im nächsten Vierteljahr, halben Jahr nochmal deutlich pushen, auch mehr Podcasts machen zu dem Thema. Hab schöne Videos vor, produziere gerade viel. Also das ist jetzt so die kürzere Zukunft. Aber das im auf die weite Sicht sowas, was viele Leute erreicht, was inspiriert, was eine Wirksamkeit entfaltet, zu diesen wichtigen Themen, ich nenne das also ich möchte dazu beitragen, dass die Menschen mehr, ja, das Potenzial, was in ihrer Menschlichkeit liegt, besser ausnutzen. Ich betrachte mit Sorge, was ich vorhin genannt habe, mit dem Zucker und Fett und so weiter. Durch die Social Media, durch die Presse, durch die Ernährungsindustrie, durch die Konsumindustrie. Also was wirklich notwendig ist, ist Mechanismen zu kennen, mit denen wir geführt werden, gesteuert werden und sich dazu entwickeln, weil das ist das, was wir können als Menschen. Also wir können das durchschauen. Wir haben die Möglichkeit, wir müssen nicht reagieren. Wir können den inneren Schweinehund überwinden und so weiter. Also wir können Experten oder eine Exzellenz in Menschlichkeit erreichen. Das ist eigentlich das, wozu ich langfristig beitragen will. Und das auf eine künstlerische, kommunikative Weise. Und gerne vor, sage ich auch mal, 20.000 mit einem schönen Format, ja. Also ich sage jetzt auch nicht, ich will auch nicht Taylor Swift sein und jedes Mal hinterher kommen die Leute und messen mit dem Seismographen nach, wie viel Erdbeben es war. Puh, meine Güte. Also das, wenn das Einzige ist, was ich hinterlasse, das ist es nicht, sondern also ich will auch nicht Tony Robbins sein, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn es zu groß ist, ist es mir dann wieder zu missionarisch. Also das soll es auch nicht sein.
Ja.
Genau, aber so, also dafür wäre ich gerne bekannt.
Mhm.
für Seelennahrung und für Beiträge für eine exzellente Menschlichkeit.
Ja, aber das, was, und vor allem jetzt gerade so in der letzten halben Stunde, über was wir uns unterhalten haben, das, was du ja auch eben erzählt hast, auch mit diesem Zurück zur Wahrhaftigkeit und so, das kam ja sehr authentisch rüber. Da hatte ich ja jetzt nicht das Gefühl, dass du da irgendwie so Coaching-mäßig dir schon vorgefertigt hattest, sondern das kam ja so ein bisschen schon von tief im Innern. Und ich glaube, das ist ja dann auch dementsprechend authentisch, wenn du das auf der Bühne so rüberbringst. Und das tust du ja vielleicht auch, das weiß ich, ich kenne das ja von dir nicht, aber dann müsste das ja eigentlich schon immer mehr Leute erreichen, weil ich glaube, da sprichst du ja vielen Leuten aus dem Herzen. Ja,
ja, ich glaube, der Punkt ist der, dass ich meistens in meiner Arbeit über andere Menschen und über andere Themen spreche. Also ich meine eigenen Themen oder das, worüber wir jetzt gesprochen haben, darum geht es eigentlich noch, dass ich die ins Zentrum bringe. Ja. Und das traue ich mich vielleicht nicht oder vielleicht habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das Interesse da nicht so groß ist oder ich will mich nicht so wichtig nehmen oder nicht so wichtig machen oder das andere funktioniert so gut, ich weiß es nicht. Also ich kann halt viel verschiedene Sachen machen und mache auch viele verschiedene Sachen und das wäre so meine Aufgabe, dass ich einfach sage, ja, nee, das ist es und das mache ich jetzt. Kann sein, das kommt ganz bald, wer weiß.
Ja, also das kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, das tut gut. Also in meiner Sendung hier, auch in anderen Formaten, kommen immer wieder Anekdoten aus meinem Leben heraus, so wo manche Mitstreiter schon sagen, oh nein, jetzt fängt er wieder an, über seine Oma zu reden. Aber das tut wirklich gut, weil man so ein bisschen, weil letzten Endes sind es auch meine Shows und natürlich stelle ich mich auch ein bisschen damit aus. Es geht ja nicht darum, die ganze Zeit von mir zu sprechen, aber weil manchmal lade ich mir ja auch dementsprechend die Leute ein, habe irgendwie, was weiß ich, keine gute Beziehung hinter mir, denke, es liegt vielleicht an den und den Gründen, ja, dann lade ich mal jemanden zum Thema Narzissmus ein, also weißt du, so und warum nicht, und dann ergibt sich vielleicht daraus. Ich mache das ja nicht nur so, aber ich musste das auch lernen, weil ich habe ja noch eine Film-Talkshow, mit der habe ich in der Corona-Zeit angefangen, die gibt es jetzt seit 4 Jahren, auch immer mit Gästen und da waren auch viele Comedians und Kabarettisten und so weiter zu Gast und es ist dann irgendwann tatsächlich passiert, dass viele Leute gesagt haben, dass diese lustige Show mit den Comedians und Kabarettisten, aber was macht der Typ eigentlich da? Ja, und meinten natürlich mich, weil keiner hat verstanden, haben nicht verstanden, dass ich das eigentlich mache, dass ich das initiiert habe. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann hier meinen Peckham's Talk irgendwann gestartet habe. Ich gedacht habe, das so nicht. Also wenn, ich muss mich jetzt mal hier mehr ausstellen. Das muss ich, ja. Und deswegen, das ist wirklich auch eine Art Reinigung. Das kann ich dir nur empfehlen. Tu das. Das ist, kommt, ich weiß nicht, ob es immer gut ankommt, aber es ist auch in meinem Wesen verankert, dass ich das einfach so möchte.
Ja gut, du hast auch Gäste, so wie ich auch Gäste habe und insofern bist du dann immerhin im Dialog und was mir dann vorschwebt, ist ja nun wirklich alleine auf der Bühne zu sein. Ich denke, dass ich nie ganz alleine auf der Bühne bin, also mindestens mal mit anderen Musikern oder auch mal einem Gesprächsgast, so mache ich das auch meistens und so wirklich, mein Bruder, der Andi, der macht ganz tolle Lieder und mit dem bin ich auch immer, da verdiene ich eigentlich fast gar kein Geld, aber mit dem bin ich immer gerne unterwegs, spiele ich dann Bass und Klavier und manchmal auch noch Cajon und singe dazu. Das sind tolle Lieder. Das sind so Momente, da kommen dann 150 Leute und die sind begeistert und es kostet keinen Eintritt. Da bin ich dann total happy. Also sowas ist auch, also so, ich hätte mindestens ein paar Mitmusiker, aber eigentlich so vom Thema, so wie ich das früher bei meinen Solo-Kabarett-Shows hatte, sowas nochmal zu machen. Also, ja, okay. Aber halt nicht unter dem Etikett Kleinkunst. Also das Kleinkunst ist halt doof. Also muss man auch sagen, früher ging das noch. Also früher konntest du mit Kleinkunst noch irgendwie ein bisschen leben oder so. Und heute ist es halt wirklich, bis du den Raum, die Technik, die GEMA, das Ticketing, die Karten, die Reise bezahlt hast. Und die Leute sind ja nicht bereit, dafür irgendwie Geld auszugeben, meistens. Aber auch bei Inseldenkern nicht anders. Dann hast du... Also verdienen kannst du da nur, wenn du wirklich einen super Sponsor hast. Und deswegen bin ich dann irgendwann auch, muss ich zugeben, auch weil ich Familie hatte, die wollten ja auch was essen. habe ich dann auch überlegt, ja, also wie kann ich das, was ich gerne mache, so tun, dass ich damit Geld verdiene, indem ich es für Leute mache, denen das was wert ist. Und das sind halt Unternehmen, die was feiern, und so kam das mit dem Feiern zustande. Und dann habe ich meine Inseldenker oder meine eigenen Shows sozusagen als Werbeveranstaltung dafür gemacht. Und dahin zu kommen, dass das die Hauptsache ist, das wäre so der Punkt. Und dann, genau, also dann aber, klar, ich habe auch schon Podcasts gehabt, wo ich viel über mich gesprochen habe. Das ist nicht das Thema, sondern eher, ich glaube, es ist dann doch eher wieder der künstlerische oder so, der kommunikationskünstlerische Ansatz.
Ja. Ja, lieber Tobias, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich habe auch was gelernt, tatsächlich. Ich lerne nicht immer bei jedem Gast was, aber bei dir habe ich heute was gelernt, muss ich sagen.
Das freut mich. Ich fand es super, super entspannt und toll. Und ich wusste ja nicht, um was es geht, aber ich habe nicht gezweifelt, dass wir eine gute Zeit miteinander haben.
Ja, habe ich auch nicht. Aber ich wusste auch nicht so genau, ich habe es dann auch nicht so genau gesehen. Zum Beispiel das mit dem Inseldenker, hast du das initiiert? Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse mich einfach darauf ein. Hätte ja auch sagen, also ich habe auch erwartet, dass du vielleicht heute sagst, nee, die haben mich da angestellt und dann bin ich da hingekommen und dann habe ich das gemacht. Und also ich wusste nicht so genau, deswegen. Aber das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus eines solchen Gespräches. Also ich wünsche dir alles, alles Gute für deine berufliche und natürlich auch private Zukunft. Und ich verlinke hier ganz viel von dir, vor allem auch deinen YouTube-Kanal, damit man sich das mal anschauen kann, was du da auf der Bühne vollbringst, weil es ist ein Blick wert und es versetzt einen doch ein wenig in eine andere Zeit zurück. Das meine ich im positiven Sinne, nämlich in die Zeit der fähigen Moderatoren, so würde ich es fast sagen, weil die gibt es auch nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl. Und deswegen, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen, lieber Tobias, ja.
Vielen Dank. Ich fand's toll bei dir und wie gesagt, du hast ein gutes Gespräch geführt. Dankeschön.
Danke, das aus deinem Munde. Wunderbar. Also, bleib noch offiziell dran. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal oder vielleicht mal live. Ja, wer weiß. In einer Show. Vielleicht darf ich da mal hinter den Kulissen zuschauen und noch was
lernen. Absolut, gerne.
Ja,
super. Danke dir. Gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.